Schönen guten Abend, liebe Gini. Schön, dass du für das Interview zugesagt. Würdest du dir mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Mega gern. Zuerst mal danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich mega, dass ich heute auch etwas bei dir erzählen darf. Ich bin Gini Schneider. Ich bin Partnerin im Think and Do Tank D-Zentrum. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation mit Sitz in Zürich. Und wir beschäftigen uns mit Fragen rund um Digitalisierung. Was ist Digitalisierung? Was hat sie für Auswirkungen auf die Gesellschaft? Und vor allem auch, wie könnte eine digitale Transformation aussehen, die die Gesellschaft in den Mittelpunkt stellt? Ich glaube, gerade das ist etwas, was wir im Moment in Digitalisierungstendenzen eigentlich nicht so sehen.
Bevor wir diese heißen Fragen diskutieren, würde mich einmal interessieren, wann hat Gini zuerst mal mit Digitalisierung so bewusst zuerst mal zu tun gehabt?
Also tatsächlich habe ich schon mit 17 so einen Artikel für so eine Schülerzeitung geschrieben, darüber, wie Digital Inequality, also digitale Ungleichheit, Ungleichheit, die es sonst auch gibt, auf dem Internet reproduziert. Und damals ist es noch der Digital Divide 1.0 gewesen. Also so, der Digital Divide ist so, oder die Frage von, wer hat Zugang zu der Technologie. Und dort ist es vor allem darum gegangen, dass Mädchen strukturell weniger Zugang zu Computer haben wie Buben. Voll heutzutage ist es eigentlich so, dass man als, also vor allem jetzt in der Schweiz, haben eigentlich fast alle Zugang zu Computer. Dort ist es etwas anderes. Und es ist mega spannend, wie sich das ja eigentlich in 10 Jahren so krass verändert hat.
Ja, wenn wir es jetzt so anschauen, du hast von 1.0 geredet, wo stehen wir in dem Thema? Du ganz kurz angeschnitten, jetzt schauen wir wahrscheinlich auf Kontinente schauen, oder wer mehr und weniger Zugang hat.
Also es gibt auch, also ich glaube Digitalisierung, und das ist mega wichtig zum Verstehen, ist immer noch etwas, wo Ungleichheiten verstärkt. Ja. Heutzutage passiert das nicht mehr über Zugang, sondern zum Beispiel über das Design von der Technologie. Also zum Beispiel Lesbarkeit ist ein grosses Thema. Also kann man eine Website lesen, auch wenn man eine Sehbehinderung hat, ist es in einfacher Sprache zum Beispiel. Nachher ist aber auch, und das ist ein recht komplexes Thema, wie Digitalisierung arm und reich weiter ärmer und reicher macht. Und das ist dann, sind wirklich so grosse, komplexe Themen, wie zum Beispiel, oder, dass man als Person, die eher einen tiefen Bildungsstand hat, wo vielleicht eine alleinerziehende Mutter ist, eher dann darauf hineingeht, eine Fernfachhochschule zu machen, wo einen Abschluss gibt, der einfach nur teuer ist, aber nichts bringt. Und nachher sieht man halt auch noch zum Beispiel, dass durch die ganze Gig-Economy, also das sind so prekäre Jobs, die man über Plattformen macht, wie zum Beispiel bei Uber, oder dass durch das Jobs immer weniger bezahlt bekommen, sie haben keine soziale Sicherheit. Also Leute, die vorher vielleicht bei einem Taxiunternehmen geschafft haben, wo ja auch noch ein Beruf war mit einem Arbeitsvertrag etc., dass diese Stellen nochmal prekarisiert werden können. Also es ist ein recht komplexes Thema, nur schon in der Schweiz, oder? Und dann, wenn man es noch global anschaut, sieht man natürlich auch, dass gerade auch im globalen Süden noch mehr zum Beispiel Clickworker gibt, wo Arbeit für amerikanische Tech-Konzerne zu einem mega kleinen Lohn machen. Also gerade zum Beispiel Content Moderation. Also wenn ich bei Facebook oder Insta etc. die sagen, der Beitrag finde ich anstößig, dann tut das eine Person meistens anschauen. Und das ist ja unter Umständen recht schlimmer Content. Und das sind meistens Leute, die irgendwo outsourced sind im globalen Süden, wo sich der Content dann anschauen müssen, ohne Unterstützung und zu einem recht tiefen Lohn.
Ja, und wenn man von dieser Ungleichheit oder vom Zugang auch redet, wird es wahrscheinlich dann auch irgendwo politisch, oder? Welchen Zugang komme ich überhaupt über in diktatorische Staaten, ist es sehr gleichgeschaltet, wieder dort auch wahrscheinlich Vielfalt, auch die eigene Bevölkerung, so sich überhaupt über die Meinungsbildung eine Bildung zu machen, wenn natürlich nur der Zugang so gewährleistet, spielt das dort auch.
Ja, also ich denke, früher hat man ja wie so das Gefühl gehabt, dass Internet eine mega demokratisierende Technologie ist. Weil man das Gefühl hat, okay, alle können grundsätzlich mit allen reden, das verhindert so etwas wie Gatekeeper, also alte Tageszeitungen zum Beispiel. Dort war ja voll klar gewesen, oder? Wer hat Sagen gehabt, wer hat eine Stimme bekommen. Es war mega schwierig gewesen, zum außerhalb von diesen Medienkanälen eine grosse Audience aufzubauen. Und heutzutage ist das ein bisschen anders, aber auch nicht ganz. Also ich habe das Gefühl, es ist heutzutage nicht so, dass man auf dem Internet auch automatisch alle erreicht, sondern es läuft ja immer noch viel über soziale Medien, die ja auch eine Form von Gatekeeping sind, weil sie ganz bewusst gewissen Inhalt anderem Inhalt vorziehen. Also dort sieht man immer noch so eine Gatekeeping-Funktion. Und gerade auch in autoritären Ländern sieht man halt schon auch, dass dort noch aktiv eingegriffen wird. Also zum Beispiel in China, dort hat man das Internet, das eigentlich grossflächig zensiert wird. Also gewisse Inhalte kannst du wirklich nicht schreiben. Auch nicht in deinem privaten Chat. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir auf Insta sind und es gibt so eine krasse Content Moderation, dass man gewisse Wörter auch eigentlich nicht kann sagen, sondern man muss so Emojis brauchen. Oder also ich meine, jetzt im Moment sieht man ja, dass so Wörter wie Palästina oder Genozid, die kann man fast nur mehr sagen, oder? Und ich meine, dort muss man sich dann schon auch fragen, oder? Was bedeutet Zensur in einem Staat wie bei uns? Ist es dann vielleicht eine Zensur, die nicht staatlich ist, aber wo man trotzdem nicht mehr eigentlich kann so ganz frei miteinander kommunizieren?
Wenn wir jetzt zurückkommen zu dem, wo du 17 warst und den Artikel geschrieben hast, was hat denn der Artikel bei dir ausgelöst, dass du nachher zu Dezentrum gekommen bist, oder was sind die Zwischenschritte, dass du das jetzt machst oder du jetzt machst?
Genau, also ich bin halt schon recht früh politisch interessiert gewesen. Und dann habe ich mir wieder so die Frage gestellt, okay, was ist irgendwie das Thema in dieser unendlich komplexen Welt, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ist mega spannend und wird wie nicht so ganz wahrgenommen als politisches Thema. Und obwohl ich den Text schon mit 17 geschrieben habe, habe ich so richtig Digitalisierung als mein so Spezialinteresse erst so um den Bachelor herum interessiert. Und ich einfach gemerkt habe, so, hey, es ist so krass, wie Technologien die Art, wie wir zusammenleben, formen. Und die Erkenntnis, dass Technologie politisch ist und es nicht einfach ein Naturgesetz ist, zum Beispiel, dass wir jetzt alle einen Laptop brauchen oder alles Handy, sondern dass das irgendwo oder gewisse Interessen bedient, das hat mich so geflasht. Also ich habe es wie mega spannend gefunden und das Gefühl gehabt, hey, wer Technologie kontrolliert so einen grossen Aspekt von unserem Zusammenleben und es wird viel zu wenig darüber geredet. Und dann bin ich wie so ein bisschen hooked gewesen und habe gedacht so, wow, das finde ich mega spannend. Und dann hat sich eigentlich gerade so aufs Ende von meinem Bachelor, ich habe Politikwissenschaft und Recht studiert, bin ich dann aufs Dezentrum gestoßen und habe dann einfach eigentlich ganz klassisch dort das Praktikum gemacht und nie mehr aufgehört, dort zu arbeiten.
Und immer noch glücklich?
Hey, ja. Also ich glaube, gerade das Dezentrum hat so eine recht spezielle Organisationsform. Wir sind auch selbst organisiert. Das heisst, wir haben wirklich keine klassische Hierarchie, sondern vielmehr so Rollen, die dann auch ihre eigenen Projekte umsetzen. Und ich glaube, durch diese Offenheit kann man auch mega fest sich selber einbringen und auch die Organisation mega fest selber formen. Und durch das ist es mir bis jetzt eigentlich noch nicht verleidet.
Das sieht man auch. Also ich sehe jetzt Jeannie auch das Bild hier wieder zu audiovisuell hören, aber sie strahlt, wenn sie über das Zentrum redet. Also die Freude ist spürbar auch durch den Bildschirm. Aber erzählen wir doch jetzt mal von einem so klassischen Tag, wo du im Dezentrum verbringst. Was muss man sich darunter vorstellen?
Hey, also ganz einfach gesagt, ist es wirklich ein klassisches Büro.
Okay.
Also wir sind Wir haben ein Büro vis-à-vis vom Sil City an der Lessingstrasse in Zürich. Und es ist ein recht cutes Büro. Wir sind im Moment 7 Partnerinnen und eine Praktikantin. Und weil die meisten von uns nicht Vollzeit arbeiten, ist es auch recht, also fluktuiert es recht, oder, wie viele Leute im Büro sind. Es ist wirklich so zwischen 2, und jetzt gerade über den Sommer bin ich ein paar Mal alleine gewesen im Büro, weil alle in der Ferien sind. Zwischen 2 und dann so Full House. Und nachher haben wir Sitzungen und arbeiten aber schon auch, also wir arbeiten schon eigentlich mainly am Computer, recherchieren unsere Projekte. Ja, und also, was dann aber auch noch ein großer Teil ist von unserer Arbeit, sind schon auch Workshops oder Events und auf Leute zugehen. Voll. Aber also grundsätzlich ist es wirklich keine Hexerei. Wir sind einfach ein paar Leute in einem Büro, wo eine gute Kaffeemaschine haben und immer eine gut gefüllte Snackschublade, um ja, einen schönen Arbeitstag zu haben.
Wie viel Nervennahrung braucht man denn, wenn man sich im Digitalen so auseinandersetzt?
Hey, schon viel. Also
Okay.
wirklich viel. Ich habe letztens gerade auch einen Artikel darüber gelesen, wie also das Militär, oder, als Verteidigungsressort, ist ja schon etwa eins von den wichtigeren so Ressorts
Ja, vor allem
im Staat.
momentan, oder?
Oder, und dann habe ich wie so einen Artikel darüber gelesen, wie fest Staaten inzwischen für Militärtechnologien auf Angebot von amerikanischem Big Tech zurückgreifen. Und wenn ich das gelesen habe, war ich so, okay, we're doomed, it's over. Weil wenn natürlich bei so einer zentralen Aufgabe vom Staat wir abhängig sind von diesen Tech-Konzernen, wird es auch immer schwieriger, um dort wirklich griffige Regulierungen zu machen. Aber hey, nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, nichts machen ist ja auch nicht eine Lösung. Und darum habe ich trotzdem, also arbeite ich trotzdem gerne da, und das Thema ist mir auch nicht, hat mich auch nicht zu verzweifeln bis jetzt.
Wenn man jetzt so also anschaut mit den ganzen technischen Möglichkeiten und auch mit dem Overload, wenn man es jetzt auf Social Media anschaut, ist überhaupt das menschliche Hirn in der Lage, so viel Content oder auch so viele Fragestellungen so zu verarbeiten, dass man überhaupt so draus kommt? Oder wie tust du dich diesen Sachen näher? Weil das ist ja so schnelllebig, dass man, wenn man heute vielleicht einen Artikel so nicht gesehen, gar nicht mehr up to date ist.
Hey, du sprichst schon etwas mega Komplexes an, weil ich meine, auf der einen Seite gibt es schon Studien, wo wir sagen, dass zum Beispiel, seit man GPS hat, also das Navi auf dem Handy oder auf dem Auto, dass wir die Gehirnregion, die für Orientierung zuständig ist, dass die wie so nicht mehr so aktiv ist. Es gibt jetzt auch ganz neue Forschung vom MIT zu, die heißt so Your Brain on Large Language Models, also wie ist dein Gehirn auf diesen Sprachmodellen wie ChatGPT? Und dort wird auch gezeigt, dass wenn du halt nicht mehr jetzt einen Text ganz selber denkst, sondern einfach hauptsächlich von ChatGPT schreiben lässt, dass dein Gehirn viel weniger aktiv ist. Und ich glaube, also das merken wir ja auch selber, oder? Das ist etwas ganz anderes, einen Text selber schreiben, wie einfach sagen, schreib mir diesen Text. Das ist das eine. Und das andere ist schon das Phänomen vom Kontext-Kollaps, also vom Kollaps von unterschiedlichen Kontext. Das ist etwas, wo ein Smartphone extrem festmacht. Und das merken wir überall. Also zum Beispiel, ich bin an einem gemütlichen Abend, Hannensnacht mit dir zum Beispiel, und nachher schaue ich aufs Handy und es kommt irgendeine Nachricht rein vom Schaffen, von einer anderen befreundeten Person, von irgendetwas, und es holt mich komplett raus. Und ich bin plötzlich an einem ganz anderen Ort. Und das ist mega schwierig zu navigieren. Und das passiert nochmal einmal mehr so auf den sozialen Netzwerken, oder?
Ja, das ist übel.
Es ist crazy. Ich meine, du schaust ein Foto an von deiner Kollegin, der nächste Post ist eine Werbung, der dritte Post ist ein Waldbrand, und es ist einfach alles ein einziger Brei in deinem Kopf. Und darum glaube ich eben auch, dass das sind eigentlich wirklich nicht Orte für politischen Austausch, weil du gar nicht so Auffassungsvermögen hast, um dich auf das einzulassen, weil alles so einfach ein Brei ist. Ich habe mal das Gefühl, wenn ich so auf den Social Media bin, fühlt es sich so ein bisschen an, als hätte ich gerade einen Cheeseburger gegessen. Es war zwar kurz nice gewesen, aber es fühlt sich einfach ein bisschen schlecht an.
Ja, aber je nach Plattform ist auch die Qualität vom Cheeseburger auch nicht so gut.
Mega.
Je nachdem, oder? Also, wenn ich dann so die braune Bratensauce sehe, manchmal aus Facebook und so, dann denke ich mir lieber, ich hätte wieder irgendwie eine gute Gurke, die ich spüre, irgendwo auf einem menschlichen Social Media. Aber es ist ja jetzt auch so, der Chefberater von Donald Trump, der Barron, hat ja auch gesagt, man muss so viele Nachrichten in Social Media reinboxen pro Tag, dass man das System auch überfordert ist, überhaupt die Qualität von diesen Nachrichten zu forschen. Und wenn das natürlich so ausgehebelt wird, kann man denn da irgendwo noch Qualität sichern, wenn man es jetzt schaut in der Digitalisierung, oder sind wir da einfach an einem frechen Brand und wir müssen wieder ins Analoge zurück und ein bisschen mehr schnuppern?
Also was du sagst, finde ich mega einen guten Punkt, oder? Wir müssen sehen, dass im Moment, oder, der Trump und seine Berater, die nennen das Flooding the Zone, oder? Also wirklich Sachen überschwemmen, so viel Ankündigungen und Massnahmen und Strategien, dass man wie die Übersicht verliert und man in dem so allgemeinen Tumult kann Sachen durchsetzen, die sonst nicht möglich gewesen wären. Und das ist crazy. Und ich persönlich glaube, es gibt immer noch Orte auf dem Internet, wo man sich gut austauschen kann. Die sind aber nicht mehr auf den sozialen Medien von amerikanischer Big Tech. Ich glaube aber trotzdem, dass wir sind wirklich gefangen in einer Pfadabhängigkeit im Moment noch, dass wir es wie immer noch mühen, irgendwo durch ein bisschen brauchen. Also, oder ich meine, ich habe das Gefühl, oder für dich ist es sicher relevant, für viele Leute, wo, also weißt, für Unternehmen, für Leute, die auch wollen, irgendwie noch gegen aussen einen Reach haben. Es ist trotzdem irgendwie noch wichtig, aber ich glaube, als kritische Person wird es immer wichtiger, parat zu sein, um auch die Bedürfnisse hinterfragen und auch wie so Zeit und Ressourcen in andere Kommunikationskanäle investieren. Und ich glaube, jetzt gerade hoffe ich, dass wieso auch wieder ein Wiederaufkommen von so zum Beispiel Newsletter kommen. Und das sieht man ja jetzt, oder? Zum Beispiel Substack, das ist wie eine Plattform, wo so zum Teil auch recht namhafte Denkerinnen und Denker so persönliche Blogs machen. Und ich glaube, es gibt mega viel immer noch gute Informationen auf dem Internet, einfach vielleicht nicht mehr auf den sozialen Medien. Und was du gesagt hast mit den analogen Räumen, das würde ich auch mega fest unterstützen, oder? Ich glaube, wenn man denkt, die Welt bricht zusammen, wenn man Online-News anschaut, dann lohnt es sich vielleicht umso mehr, nochmal einfach, keine Ahnung, in deinen Quartiertreff gehen oder in sonst irgendeine Veranstaltung, die sich vor Ort mit so einem Thema beschäftigt, um auch nochmal ein bisschen zu spüren, dass man eben nicht alleine ist und es bricht über einem hinein, sondern dass es auch ganz viele Menschen gibt, die auch nicht zufrieden sind mit dieser Situation. Und dass es durch das auch wieder eine Möglichkeit gibt, um vielleicht etwas zu verändern oder anreissen und man einfach so muss erschlagen, alleine daheim vor seinem Handy sitzen.
Was hast denn du gelernt, seit du in dieser Materie so auch daheim bist und so? Was nimmst du mit oder wie ist dein digitale Verhalten geworden oder was würde jetzt anderen empfehlen wollen? Ich sage, aber ich ziehe mich zurück in Analoge oder ich probiere wirklich nur mir wirklich auch Bildschirmzeit aktiv zu überlegen, aber das mache ich bei allen Bildschirmen, also auch beim Fernsehen oder bei Nachrichten, auch von den staatlich geförderten Dings, die ausgewogen sind. Aber momentan ist so viel, ich kann das gar nicht verifizieren, weil das schlägt so das Pendel aus. Was hast du gelernt? Weil du machst mir immer noch einen zufriedenen Eindruck in dem Gebiet, wo du bist. Wie gehst du damit um?
Also ich glaube, es gibt mehrere Sachen. Oder? Ich glaube, das eine ist zu verstehen, dass so Bildschirme auch mega fest mit deiner Brain Chemistry spielen. Also zum Beispiel, oder wenn ich traurig bin, dann gibt mir der ständige kleine Dopamin-Hit von Instagram, lässt mich fast nicht mehr weggehen. Also weißt, weil immer komm, ich bin ja dann ein bisschen traurig und nachher macht es so Bumm und ich habe wieder ein gutes Gefühl und nachher kann ich fast, oder bleibt mir so kleben. Und ich glaube, was du sagst, das Erste ist mit dem Umgang mit sozialen Medien so, brauchst du es, um deine Gefühle zu regulieren? Also was ist deine Motivation, wieso du jetzt dein Handy anschaust? Und wenn man traurig ist und, oder gestresst, ich meine, ich merke das, oder ich bin gestresst, aber dann schaue ich gerade noch mal aufs Handy, anstatt dass ich mir einfach eine Verschnaufpause gönne und irgendwie ohne das Handy aufs WC gehe. Ich glaube, das ist das Erste. Also, was ist dein Umgang? Und ich glaube, dort auch sagen, okay, jetzt gibt es kein Screentime, jetzt nehme ich mein Handy mal nicht mit zum Arbeiten, ist sicher ein guter Approach. Und dann der zweite Teil, wo so mehr darum geht, digitale Kompetenzen, wie begegne ich Content auf dem Internet, das ist auch ein mega grosses Thema vom Dezentrum. Wir haben wie so verschiedene Projekte. Das eine geht so gegen Radikalisierung von Jugendlichen auf dem Internet. Dort haben wir ein Game. Wir machen aber auch viel so Kompetenzen, was so KI angeht. Und vielleicht dort so, also jetzt mal der erste Block, KI. Oder weißt du, so, was ist eine richtige Quelle? Inzwischen wird es ja immer schwieriger, zum wieso, ich meine, gerade bei Bildern, siehst ja zum Teil gar nicht mehr, ist das echt oder ist das fake? Und dort, genau gleich wie auch mit Artikeln, genau gleich wie mit Posts, ist einfach die Frage, wer hat es postet, oder? Was ist die Quelle? Ist das eine vertrauenswürdige Quelle? Gibt es in dem, also, oder wenn es jetzt ein Text ist, wird auch auf andere Sachen referiert, auf Zahlen, wo ich vielleicht kann nachforschen, oder wenn es heißt, es hat so und so viel Arbeitslose gehabt, dann ist das ja eine Zahl, die ich eigentlich könnte nachrecherchieren könnte. Und ich glaube, dort wirklich eine Kompetenz zu schaffen, so, hey, woher kommt der Inhalt? Und ich glaube, das ist mega wichtig, oder? Und dann der ganze dritte Teil ist nochmal so, also das ist so ein bisschen faktisch und wie gehe ich mit dem um. Und der dritte Teil ist halt schon auch zu realisieren, wie stark deine Emotionen können in eine Richtung ausgenutzt werden. Klar, das kann Radikalisierung sein, oder? Also die meisten Leute, die radikalisiert werden auf dem Internet, die sind vorher nicht mega glücklich und stabil gewesen,
Nein.
sondern es ist schon das Gefühl um gewesen von
Und
Unzufriedenheit.
die sind dann in eine Echokammer gegangen, oder?
Ja, oder? Oder du hast dich immer mehr mit gewissem Inhalt auseinandergesetzt. Es hat auch resoniert mit dir, ein gewisses Weltbild, eine gewisse Ideologie und man geht dann wie immer tiefer hinein. Und das andere, was ich auch mega wichtig finde, oder weil ich glaube, es gibt schon eigentlich einen kleinen Anteil von Leuten, die wirklich radikalisiert können werden können. Aber was uns allen passieren kann, ist gescammt werden. Also, dass wir einer Online-Betrugsmasche auf den Leim gehen.
Ja,
Weil
die werden immer besser.
sie werden immer besser und sie spielen eben mit unseren Gefühlen. Das ist ganz krass. Also, weißt du, wenn dir jemand anruft und sagt, hey, ich bin von der ZKB, es gibt gerade einen Versuch, einen Phishing-Versuch, kannst du mir schnell deine Kontonummer geben? Nachher bist du so gestresst und bist so, oh mein Gott, ja, voll, oder? Und ich meine, das ist so das eine. Nachher chattest du mit irgendjemandem online, auf einer Dating-App. Die sind aber gar nicht in Zürich, sondern keine Ahnung wo. Und es gibt die Person eigentlich gar nicht. Und am Schluss sagen sie, oh mein Gott, und ich brauche Geld. Aber du bist schon ein bisschen verliebt. Also, es ist wirklich crazy. Die Leute spielen mit deinen Gefühlen. Und das ist eigentlich so der Essence von vielen von diesen Scams. Und ich glaube, wenn man dort einmal ein komisches Gefühl hat, oder auch, wieso die Person nicht kennt, es wird so ausgeklügelt. Redet mit euren Verwandten, bevor ihr Geld schickt. Das Wichtigste ist immer einen Schritt zurückgehen, durchschnaufen
Super,
und sich nicht, oder es ist immer eine Unmittelbarkeit. Ich glaube, das ist das Common Ding. Wenn es so krasse Unmittelbarkeit gibt, egal ob das ist, weil man mit dem Online-Lover irgendetwas Schlimmes ist passiert, wenn sie anrufen und sagen, deine Tochter ist im Spital, ist immer eine Unmittelbarkeit, oder? Weil, und ich glaube, dort muss man einfach lernen, misstrauisch zu werden, so blöd das eigentlich ist, oder so.
wer ist jetzt da dazu prädestiniert oder verantwortlich, hätte auch ein bisschen Leadership oder so übernehmen, dass Gesellschaft oder die Jungen oder so die Medienkompetenz überhaupt sind das die Eltern, ist das Gesellschaft, sind das wir alle, wo siehst du die Leute?
Also am besten wäre es natürlich alle zusammen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es wie so, also ich habe das Gefühl, ich wollte jetzt kein, also ich meine, ich selber habe kein Kind, aber ich weiß, ich kann mir vorstellen, wie anstrengend das ist, eine ältere Person zu sein und also älterer Teil. Und oder wenn du dann, du hast einen Job, du hast zwei Kids, es läuft so viel und es sind Technologien, wo du auch, also weißt, wo du vielleicht gar noch nicht kennt hast und so. Ich habe das Gefühl, für mich ist eine gute Politik eine, wo am wenigsten Druck auf das Individuum auslöst, oder? Und darum habe ich schon das Gefühl, dass es auch vermehrt so Diskurs geben sollte an Schulen, dass man auch finanzielle Mittel haben in der Bildung, um auch wirklich einen kritischen Umgang mit Technologien zu lernen. Und ich meine, es ist ja spannend, oder? Jetzt wird diskutiert über Handyverbote an Schulen und ich habe das Gefühl, so uns als gesamte Gesellschaft bewusst werden, was da passiert. Ich glaube, das wäre natürlich meine Traumvorstellung. Voll. Aber ja, ich denke, es braucht eigentlich wirklich ein Bewusstsein und ein Umdenken von irgendwie allen Ebenen.
Ich habe halt das Autoritätsproblem, darum habe ich mit Verbot immer das Grundsatzproblem und das Verbot löst, glaube ich, das Problem, das im Raum steht, nicht, sondern es unterbricht und es stimuliert es vielleicht aber auch. Darum denke ich, es würde mehr über den Dialog und über Begegnungsräume, wo man halt auch auf Ängste mitteilen oder halt auch zur Diskussion stellen wie mehr. Aber natürlich braucht das Zeit, braucht das Ressourcen, braucht das Knowledge, wo halt auch in Deutschland macht man den schnellsten gangenden Weg und dann macht man einfach ein Verbot.
Hey, also da bin ich voll bei dir. Also ich habe wirklich das Gefühl, ein Handyverbot an Schulen löst nicht das Problem von der Digitalisierung. Aber ich habe das Gefühl, wieso, oder ich meine, wo ich in der Schule war, bin, habe ich ja auch müssen aufpassen, oder? Das ist ja eigentlich nicht, also oder wenn ich irgendetwas nebenbei gemacht habe, das hat ja die Lehrperson auch nicht wollen. Und ich meine, das Handy im Unterricht ist essentially einfach eine Ablenkungsmaschine. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre eine Lehrperson und ich würde mich verhaspeln, ich wäre ein bisschen unsicher und ich wüsste, meine Klasse ist einfach im Klassenchat sich am lustig machen über mich, dann läuft es mir wirklich kalt der Rücken runter. Also ich habe das Gefühl so, und wir müssen auch sehen, dass wir halt alle einfach süchtig sind nach dem Teil. Und darum habe ich schon das Gefühl, dass es jetzt in diesem spezifischen Case, ich habe keine abschließende Meinung, aber ich habe das Gefühl so, zu schauen, dass man auch Räume schafft für Jugendliche, wo sie nicht 100'000 Sachen gleichzeitig exponiert sind. Oder so ein Umgang, oder ich meine, man muss nicht verbieten, oder gewisse Schulen machen das zum Beispiel so, dass man wie das Handy, weißt du, wie das Kästchen, oder? Man hat ja das Kästchen für seine Jacke, die nimmst du auch nicht mit, tust du dort ins Kästchen und so. So Sachen, ich glaube, das sehe ich schon als gute Massnahme für, oder? Aber es ist nicht. Also ich bin voll bei dir, es braucht oder Dialog, es braucht kritische Auseinandersetzung, es braucht auch das Verständnis vom Problem und nicht einfach das Pflasterli. Oder das Handy drauf tun, das tut nicht das Problem lösen. Es tut einfach etwas ein bisschen
Ja, sie hat
oben
eine schnelle Lösung für das komplexes Problem einfach mal einzudämmen, aber das Problem geht ja nicht weg.
drauf. Ja.
Aber was jetzt da auch noch kommt, oder wenn wir jetzt gerade im Schulkontext bleiben, was würdest du jetzt auch so Lehrpersonen sagen, wo sagen, kann ich denn überhaupt noch Hausaufgaben geben, ohne dass ich weiss, es hat ChatGPT gemacht oder sonst ein KI oder so, also der ganze Wissensvermittlungsteil und das, was ja nachher bleibt, ist ja, steht ja auch momentan auf der Kippe, vor allem wenn es um Aufsätze oder so geht.
Hey, das ist eine riesige Debatte und wir haben tatsächlich gerade diesen Frühling ein paar Workshops gemacht. Also wir machen einen Workshop, den wir anbieten, ist KI in der Bildung.
Okay.
Und dort gehen wir in Schulen und machen so also auch mal ein bisschen Kompetenzenvermittlung für Lehrpersonen, also nicht für Kinder, für die Lehrpersonen, oder was kann die Technologie, was kann sie nicht. Und dann haben wir auch einen ein Teil von einem grösseren Strategieprozess begleitet, der sich genau diese Frage gestellt hat, oder? Was mache ich mit Hausaufgaben, Leistungsnachweis in der Ära von ChatGPT? Und ich habe das Gefühl, es ist mega spannend, weil die Diskussionen sind so auseinandergegangen. Und am Anfang war es so, nein, wir können eigentlich keine Aufzüge geben, wo wir heim und es kann nur noch, also so Leistungsnachweis könnte nur noch vor Ort sein. Wir müssen mega Kreativität fördern, wenn es heimgeht. Oder auch das Gegenteil. Es gibt nur noch oder Wocki-Prüfungen und so mega auswendig lernen, klassische Sachen. Und ich habe das Gefühl, oder was ich gelernt habe in meinem Leben, und das ist eben ein bisschen eine traurige Wahrheit, ist, es gibt nie einfache Antworten auf komplexe Probleme. Und ich habe das Gefühl, gerade so ein kritischer Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, auch, weißt du, so quasi ein Bewusstsein darüber, dass, also ich meine, wo ich noch in der Schule war, im Gymi, du hast zum Teil so eine krasse Last gehabt, an aufzugehen, dass man wie so, oder wenn jetzt dort man etwas ein bisschen schneller mal hätte können machen, dann ist natürlich auch der Anreiz da, um das zu machen. Und ich habe wie so das Gefühl, so auch dort, oder dass dann nicht einfach ist, ja, die Kinder die sind faul und die machen das mit ChatGPT, sondern vielleicht auch so, ja, keine Ahnung, sie sind einfach auch mega überlastet. Und vielleicht ist es dann wie so, geben wir weniger aufzugehen und dafür machen sie das, geben wir gar keine Aufzüge mehr für eine Stunde, weißt du, so gemeinsames Arbeiten. Ich habe das Gefühl, es gibt viele Ansätze, die auch wirklich könnten, weißt du, etwas Spannendes bewirken. Und nicht einfach so, ja, okay, keine Ahnung, jetzt machen wir halt nur noch Wocki-Prüfungen und weißt, nur noch so Abfrageprüfungen und nicht mehr anders. Ich habe das Gefühl, wenn wir, aber eben, das ist auch wieder so gemein, weil es ist natürlich so eine Ressourcenfrage, auch von den Lehrpersonen, wie viel Zeit haben sie, um jetzt alles nochmal anzupassen. Also es ist wirklich, es ist sehr kompliziert.
Ja, und vor allem, wenn ich es jetzt auf meine Schulbildung anschaue, in der Sonderschule, ist die Thematik ja nicht weggegangen, es ist einfach verlagert worden, weil ich bin ein 90er-Kind und ich musste mit meiner Behinderung Spastizität ich noch mit einem Bleistift schreiben. Dort ist der Computer erst so auftaucht und man wollte noch, dass man schreibt und so. Und ich habe immer gewusst, dass ich mit dem Computer schneller bin. Und das war auch immer wieder der Punchball gewesen. Und vor allem jetzt weiss ich auch, das ist auch noch lustig, weil früher hat man das einfach diskutiert, auch bei mir. Bei mir weiss man jetzt, dass ich einen Gendefekt habe auf den Augen. Also lesen und schreiben wird immer schwierig sein. Aber gegen Ende von meiner Berufsschule ist die Diktierfunktion und auch wieder das Zuhören, also das Ablosen gekommen. Und ich habe durch das Hören und das Diktieren kann ich Grammatik gut einschätzen und so. Aber das ist auch hinterfragt worden, wie man jetzt meine Aufsätze oder meine Korrespondenzaufgaben löst, weil man früher nicht wissen, wie man jetzt mit so etwas umgeht. Und ich wünschte mir in dieser Diskussion, weil die Schule muss ja einem vorbereiten fürs Leben nachher. Und wir können uns jetzt noch lange auf den Kopf stellen und sagen, KI ist Teufelszeug. Oder wir können junge Menschen in der Schule vorbereiten, wie geht man mit dem um. Also mir hätte es auch mehr genützt, zu sagen, okay, nutzt du die Fähigkeiten vom Computer und dann bist du vielleicht nachher im Beruf gesellschaftlicher, eher am Gesellschaftstisch, weil man das Diktieren und so die Gelehrten wieder mit umgehen, wieder zu verhindern und einfach sagen, du musst jetzt noch schreiben wie vor 100 Jahren, weil das ist nicht gegangen, auch die vor 100 Jahren hätte das genützt, wenn sie es vor 100 Jahren schon gegeben hätte. Und dort denke ich, ist einfach der Zwiespalt auch da. Es ist natürlich auch immer eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und der eigenen Vorstellungskraft, wenn die Jugend jetzt plötzlich etwas hat, wo ich nicht haben konnte.
Also ich finde es mega spannend, weil etwas, was mich Mega nervt ist so das Verständnis von Technologie. Ah, es ist entweder gut
Ja.
oder böse, oder? Wenn wir kritische Arbeit zu Technologie machen, dann ist es gerade, oder wir haben Technologie nicht gern. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ich habe Technologie sehr gern und ich tue mega gern mit neuen Tools ausprobieren oder auch die Vorstellung, oder was kannst du überhaupt machen? Und ich habe auch ein sehr breites Technologieverständnis. Und gerade dieses Beispiel zeigt ja eigentlich, dass Technologie nicht gleich Technologie ist, sondern dass es immer darauf ankommt, in was für einem Kontext du sie einsetzt, oder? Und ich meine, schon klar ist es vielleicht für ein Kind, das nicht deine Ausgangslage hat, irgendwie noch wichtig zu lernen mit dem Bleistift. Aber wieso zu sehen, dass es für dich einfach so einen krassen Mehrwert kann geben, eine andere Technologie zu brauchen als einen Bleistift, oder? Bleistift ist ja auch eine Form von Technologie, Schreibtechnologie, dass man dort lernt, so, hey, es ist nicht einfach das eine gut und das andere böse oder grundsätzlich gut und grundsätzlich böse, sondern wie, dass man auch lernt, oder was sind die Einsätze von Technologie, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, das generiert einen Mehrwert. Und wo generiert es halt vielleicht keinen Mehrwert? Und ich habe das Gefühl, was halt bei uns das Problem ist, ist, dass inzwischen viele Technologien, mega, also vor allem digitale Technologien, mega fest an private Firmen gehört, die nicht demokratische Ziele haben. Also ich sage, ich mache mal gerne das Beispiel so, hey, ich finde Aspirin super, aber ich finde die Pharmabranche nicht cool. Und das ist so ein bisschen ähnlich bei uns. Also weißt du, so, ich finde, es gibt so viele tolle irgendwie Auseinandersetzungen mit Technologien und wie wir unser Leben könnten anders strukturieren. Aber trotzdem sind die marktführenden Anbieter sind Firmen, die recht offensichtlich Wert vertreten, wo ich nicht cool finde. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt so das Spannungsverhältnis.
Was mich jetzt aber wieder interessiert, wir könnten jetzt schon über die Tech-Bros und so reden, aber was mich würde interessieren, wir sind ja ein reiches Land in der Schweiz. Gibt es denn Schweizer Alternativen? Ich habe gestern irgendwo im Augenwinkel gelesen, die schweizerische Alternative zu ChatGPT, aber ich habe den Artikel nicht fertig gelesen. Gibt es denn etwas aus der Schweiz, wo natürlich nicht der Standard, den wir jetzt haben, durch Meta und durch X und so, aber gibt es etwas, wo du sagst, das ist spannend, wo aus der Schweiz kommt oder wo es Gegengewicht zu den Tech-Bros, aber jetzt vielleicht nicht China ist, so gibt es etwas?
Also ich bin zum Beispiel recht gespannt auf jetzt so die ETH-Forschung an ihrem eigenen Large Language Model. Und dann kann man schon sagen, oder, was ist das Bedürfnis, oder? Ich meine zum Beispiel ProtonMail ist auch ein Schweizer Anbieter von also so ein Mail-Client, hast du E-Mail-Adresse und so und sie da immer so, also sind die Angebote immer am Ausbauen. Was es auch noch gibt zum Beispiel ist Mistral, das ist ein französisches Sprachmodell, wo darum auch kompatibler, also kompatibel ist mit der Europäischen Datenschutzverordnung und darum also data-wise halt schon ganz andere Standards erfüllt als ChatGPT und Co. Und ich habe schon das Gefühl, dass das ja auch genau, oder das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Ich meine, in der Schweiz sind wir in einer Situation, wo Verwaltungen, aber auch die Politik immer wieder sich dafür entscheidet, Milliardenbudgets für Softwarelösungen auszugeben in Microsoft und so, weil das andere ist halt nicht kompetitiv. Aber ich meine, oder das ist dann wirklich so ein bisschen so, ja, okay, gut, aber ich meine, es ist so viel staatliche Forschungsgelder von Anfang an dort angegangen. Es hat, ist Jahrzehnte gegangen, bis es zu dem quasi Monopol von vielen von diesen Anbietern gekommen ist. Und jetzt ist man so, ja, aber es hat wie keine Konkurrenz. Und ich habe das Gefühl, ja, okay, aber dann muss man vielleicht auch mal Konkurrenz fördern, dass es
Ja,
wieder
oder
zukommt,
einmal
oder?
die eigene Industrie pushen, oder?
Und ich habe das Gefühl trotzdem, oder was halt mega wichtig ist auf so einer Idee oder auch was kann man sich überhaupt vorstellen, eben. Ich habe das Gefühl so, hey, Digitalisierung ist eben wirklich nicht ein Naturgesetz, sondern eben es sind genau die kleinen Entscheidungen. Und es ist mega wichtig, dass man nicht vergessen, so, nur weil es jetzt so ist, heißt es nicht, dass es so sein muss.
Nein, das Einzige, was ist der Wandel, oder? Wo Bestand hat. Es wird immer wieder irgendwie einen Entwicklungsstoß geben. Aber wenn man jetzt ein bisschen anschaut, bevor man ins letzte Thema einbricht, was beschäftigt dich jetzt gerade momentan? Weißt du, du bist gerade in so Crunch-Time vor der Ferien. Aber mit was beschäftigst du dich momentan?
Also meinst du so im Schaffen?
Ja.
Ja.
Oder auch so, wenn digitale Welt so als Genie anschaust.
Okay.
Beides so ein bisschen.
Also jetzt gerade schließe ich ein Projekt ab für das bedingungslose Grundeinkommen in Berlin, also mein Grundeinkommen. Das ist eine Organisation, die versucht, das Grundeinkommen ja, in den politischen Diskurs einzuführen und am besten Fall auch irgendwann mal auch wirklich umsetzen. Und dann jetzt gehört so Grundeinkommen, Digitalisierungs-Think Tank, I don't see a connection. Dann würde ich wie sagen, so, ja, aber Digitalisierung geht ja auch ganz viel um die Zukunft von der Arbeit. Und so grundsätzlich denkt man so, die Zukunft von der Arbeit, ah, okay, jetzt habe ich noch eben ChatGPT, wo ich kann als Agent in meinen Mail-Client integrieren und es schreibt meine Mails automatisch und alles wird effizienter und ich bin nur leistungsfähiger und bla bla bla. Aber das ist eben genau eigentlich nicht die Zukunft, die
Nee.
ich mir vorstelle, wenn ich an die Zukunft von der Arbeit denke. Und also das Grundeinkommen zum Beispiel wäre etwas, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist etwas, wo ich gerne darüber nachdenke, wie die Zukunft von der Arbeit oder wie leben wir, woher haben wir das Geld, mit dem wir leben, ich mir könnte vorstellen. Und dort geht es eigentlich, also wir machen dort zentrum ja nicht nur Digitalisierungsthemen, sondern auch so ein bisschen Zukunftsforschung. Also eben nicht nur die Kritik von was läuft gerade falsch, sondern eben, wie könnte es auch anders sein. Und fürs Grundeinkommen schaue ich eigentlich an, wie so Trends wie Digitalisierung sich auf die Arbeit könnten auswirken und wieso genau das ein Argument macht, um das Grundeinkommen einzuführen. Genau. Und kokettiert jetzt ein bisschen mit so also diesen Tech-Bro-Grundeinkommen. Aber also eins, das dann wirklich Umverteilung bringen und nicht nur mehr
Ja.
Reichtumskonzentration. Cool. Das heißt, dort schreibe ich gerade so ein Papier dazu. Aber wir beschäftigen uns auch in einem anderen Projekt. Das heißt Experiment für verkürzte Arbeitszeit mit der Zukunft von der Arbeit. Und dort ist quasi wie die andere Seite von der gleichen Medaille. Oder man sagt immer Zeit und Geld. Entweder du kriegst mehr Geld oder kriegst mehr Zeit. In der 4-Tage-Woche, also Experiment für verkürzte Arbeitszeit, geht es wie so um, hey, könnte echt eine 4-Tage-Woche einen wichtigen Beitrag leisten für so eine sozial nachhaltige Transformation. Dort suchen wir übrigens auch bald KMUs, die an unserem Experiment wieder teilnehmen wollen.
Es
Also
wird
ich
alles
würde,
verlinkt.
es wird alles verlinkt, sehr gut. Voll, vielleicht, falls irgendjemand zulässt und das Gefühl hat, mal, ich hätte Lust, mit meiner Organisation oder Unternehmen so auch das auszuprobieren, oder? Weil man ist gleich produktiv, aber viel glücklicher. Die Forschung ist sich recht einig. Also es lohnt sich, auch so von dieser Seite über die Zukunft von der Arbeit nachzudenken. Cool. Das heißt, ich denke viel über das nach. Im
Aber wir
Moment.
haben das noch kurz angeschnitten wegen der Zugänglichkeit. So haben wir uns kennengelernt, weil ich auch mit einem Projekt gemacht habe. Was ist momentan so die heißeste Ware bezüglich auch Behinderung und Digitalisierung und Zugänglichkeit? Wohin geht es dort? Nur noch ganz schnell umrissen. Wo kann man sich informieren? Kann man das auf ihrer Homepage, dann wird es sowieso verlinkt.
Also meinst du so wegen Informationen oder auch wegen so Guidelines oder?
Ja, aber vor etwa 2, 3 Jahren ist es so aufgekommen, digitale Zugänglichkeit. Und dann ist das im Raum gestanden. Und ich komme immer wieder mal so ein Entwicklungsschübel mit über. Aber wo steht man dort und was diskutiert man momentan in der digitalen Zugänglichkeit? Ist immer noch, wenn man jetzt auf die Schweiz anschaut, das Wahl, also die digitale Abstimmung oder was ist momentan dort so der heiße Diskurs?
Also ich habe das Gefühl, wo ich so die Frage um Zugänglichkeit schon recht integriert gesehen habe, ist, eben gerade so bei so Lesbarkeit von Websites, oder? Kannst du es dich vorlesen lassen, kannst du es lesen. Wo ich aber das Gefühl habe, ist so global gesehen, noch nicht so ein Bewusstsein dafür ist, dass man sich fragt, oder so, was für unterschiedliche Leute könnten interessiert sein an meiner, also oder, an was ist so wirklich meine Zielgruppe und die Zielgruppe nicht nur so als Kunde gesehen, sondern auch so sagen, so, okay, gut, mit wem arbeite ich? Gibt es vielleicht Leute, die auch eben ganz andere Needs haben? Ich meine, ich habe meine Augen lasern lassen und bin dann 3 Tage blind gewesen. Und ich habe gedacht, ja, es ist ja voll easy. Ich kann ja mit der Siri einfach mein Handy steuern und wenn ich einen anderen Podcast höre, kann ich das einstellen.
Ich
Und ich bin
kann nicht.
wirklich, nein, ich bin wirklich schockiert gewesen, dass es überhaupt nicht funktioniert. Und dann ich denke, so scheiße, oder? Wenn ich jetzt wirklich eine Sehschwäche oder hätte oder sogar blind wäre, dann wäre das einfach ein riesen Krampf. Und ich habe das Gefühl so, oder dann siehst du so die Werbevideos, gerade im Moment, wie so, wie Apple, wie man so mit deinem AI-Agent reden, so, ah, suchen wir das raus, machen wir das. Und das ist so die Expectation. Und die Reality ist so, wenn ich sage, please play the podcast Jans rollende Welt, es funktioniert überhaupt nicht. Und ich habe das Gefühl, so, dort ist so ein krasser Mismatch von so, was es wirklich würde bedeuten, so Technologien inklusiv zu denken und wie es heutzutage umgesetzt wird. Und ich glaube, was noch ein mega, also, was auch noch mega das Potenzial hat, ist auch wirklich auch vielleicht noch vermehrt mit dieser Zielgruppe zu arbeiten. Und das ist auch mega spürend, weil es ist ja nicht die Zielgruppe Menschen mit Behinderung, sondern es ist eine gigantische Facettenreichtum von Leuten, die wieder unterschiedliche Needs haben. Und ich habe das Gefühl, vielleicht könnte man dort auch einfach auch mehr Leute integrieren in auch sonst, also oder in sonst so irgendwie Product Design und so weiter.
Ja, Gini, gell? Wenn ihr etwas habt, jederzeit melden. Ich habe auch gewisse Kontakte, die ich vermitteln kann. Also, ich würde gerne mit euch auch den Weg weitergehen, falls ihr mal jemanden braucht, in jeder Zeit. Und die Stunde ist jetzt im Eiltempo fast durchgegangen, aber jetzt darf jede Gästin oder Gast auch noch ein, zwei Fragen mir stellen.
Ah, ja, genau. Jan, ich wollte dich fragen, was beschäftigt denn dich gerade, wenn es um Digitalisierung geht?
Das haben wir ein bisschen angesprochen. Wie nutze ich das für mich qualitativ, dass es mich nicht einfach überschwemmt? Und auch, ich denke, ich bin ein sehr ein intelligenter, ein reflektierender Mensch. Aber wenn ich jetzt so die Nachrichtenflut anschaue, fühle ich mich einfach so klein und so auch nicht wissend, dass ich auch irgendwie weiss, irgendwie muss ich auch die Digitalisierung und auch das, was alles passiert, irgendwie verarbeiten. Merke aber, dass es mir gesundheitlich nicht gut geht dabei. Und dort ein bisschen den Mix finden und halt auch wirklich ein Detoxing betreiben. Und nicht jetzt irgendwie ins Doomscrollen reinkommen, vor ins Bett gehen oder am Morgen früh oder so. Das sind Sachen, die mich sehr beschäftigen. Und was mich halt immer noch ein bisschen stresst, ist, dass die Diktierfunktion seit etwa jetzt in 20 Jahren etabliert wird, aber es immer noch nicht so verhebt, dass ich nicht kann sagen, ich muss es nicht korrigieren oder so. Und je nach Mikrofon oder so. Also da merkt man dann eben, wie du gesagt hast, die Spracherkennung ist ja schon nice to have und vielleicht in 5 Fällen funktioniert sie eigentlich. Aber ich hätte gerne einen Treffer geworden, dass es von 5 Mal auf 4 Mal verhebt. Und ich nicht nur irgendwie in mein Schulhochdeutsch muss hineingreifen, auch das wird nicht verstanden. Dort denke ich, wenn man wirklich digitale Zugänglichkeit will, müssen wir dort noch ein bisschen mehr Ressourcen hineinpumpen. Und ich einfach denke, du musst jetzt das so lange üben, sondern nein, ich wollte jetzt einfach, dass ich das diktieren und dann muss das funktionieren. Darum habe ich jetzt einfach meine menschliche KI, jetzt habe ich einfach eine Assistentin, die mir Text vorformuliert und ich sie formuliere und sie schreibt und so. Das ist für mich effizienter. Da heisst es aber immer im Kontext, ja, kannst du eine Diktierfunktion machen, wenn ich das irgendwie denke, haben wir auch schon mal diktiert? So einfach ist es denn nicht.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie lange das noch dauert.
Ja.
Das sind so Sachen, die mich beschäftigen.
Und ich meine, du bist ja eigentlich auch eine Person, die recht exponiert ist in ihrem Arbeiten. Also du arbeitest ja schon aktiver Teilnehmer auch von dem medialen Diskurs. Und tut dich das auch so jetzt beeinflussen mit deinem Podcast, mit Jans Rolle in der Welt oder... Also weißt du, so, gibt dir das irgendwie mehr Mut, um irgendwie noch mehr dich zu exponieren? Oder bist du irgendwie so, nein, es wird mir alles zu viel?
Es ist noch spannend. Ich will eigentlich immer weniger ins Digitale gehen, sondern ich will Quintessenz weiterhin machen, weil das tut mir gut. Auch wenn jetzt unser Austausch digital stattgefunden hat, aber ich habe eine Stunde nicht auf mein Nadel geschaut, sondern ich habe eine Stunde mit dir als Mensch diskutiert. Natürlich haben wir das klassische Interview gemacht, aber wir haben Themen miteinander diskutiert, wo ich als Expertin oder jemand, der in diesem Bereich so sehr versiert ist und auch meine eigene Meinung daraus ausgespielt hat, das möchte ich viel mehr. Ich möchte wieder Räume schaffen, wo ich in Austausch komme. Dort kann Digitalisierung wie jetzt da schon helfen, aber ich möchte noch ein bisschen mehr in die Qualität von Gesprächen investieren. Und darum fühle ich mich, seit ich den Podcast mache oder so, fühle ich mich irgendwo wie so, das ist ein super Anteil. Ich kann mit Leuten in Kontakt kommen. Plattformen, wo ich es ausspiele, sind manchmal ein bisschen fragwürdig und ich muss eine Gleichwerbung machen, aber so kein Element darüber nachzudenken und jetzt, wo ich mit Assistenz auch noch schreiben so können, ein bisschen outsourcen, kann ich viel mehr Hirnschmalz wieder in Gesprächsvorbereitung oder auch ChatGPT, also wenn ich brauche ChatGPT mehr so, wenn ich einen Gedanken habe, mit dem das abzugleichen oder mir, ich habe mal so ChatGPT genutzt, ich habe ihm 2-3 Bücher, die mich geprägt haben, suche mir ähnliche Bücher oder ähnliche Musik und irgendwie so, um mich wieder zu stimulieren, habe ich mehr als Ratschlag gegeben gebraucht. Und ich glaube, so kann man Wissen extrem schnell multiplizieren. Aber man muss es dann noch selber denken.
Fest. Ich habe noch eine letzte Frage.
Gerne.
Und zwar hast du mich noch gefragt, oder so, wegen der digitalen Inklusion. Und ich meine, dort bist ja eigentlich auch du Expertenperson, weil du ja auch eine direkte Betroffenheit hast, die ich nicht habe. Und jetzt gerade auch für meine Arbeit fände ich mega spannend zu wissen, wenn du jetzt etwas könntest, also abgesehen von der Diktierfunktion, was wäre es, was du würdest Leuten, die mit Technologie arbeiten, so gerne würdest mitgeben oder so?
Ja, ich bewege mich natürlich immer in dem Spagat. Ich weiss, dass ich mit meinem Podcast einen ganzen Teil von einer Bevölkerungsgruppe ausschliessen. Das sind die gehörlosen Leute. Und ja, vor allem Schweizerdeutsch ist es noch ein bisschen schwierig, das mit dem Transkript und so. Und da sind wir wieder beim Schreiben, was ich wieder sehr schlimm empfinde mit dem Diktieren. Da wünschte ich mir vielleicht eine digitale Möglichkeit, dass man es irgendwie mit Gebärden kann machen. Oder so, aber wenn man dann da wieder Digitalisierung reinnimmt, jetzt als Gebärden-KI, geht man natürlich wieder an einen Berufskreis, an von Dolmetscherinnen, die Panik schieben, wenn ich eine KI generiere, die Gebärden 1:1 so dolmetscht. Und da denke ich, da tue ich mich schwierig, weil ich weiss, ich müsste ein Transkript erstellen, aber ich bin eigentlich nicht ganz sicher, ob es in einem 1:1 oder in einem Gespräch so ein Transkript, wo ich nicht noch selber muss schreiben muss, so qualitativ verhebt, dass ich kann sagen, es ist Kosten-Nutzen.
Ja, das check ich.
Das sind so Fragen, die mich manchmal umtreiben. Aber, liebe Ginny, ich danke dir recht herzlich für den sehr inspirierende und erleuchtende Podcast. Und ich wünsche dir jetzt wieder so eine schlimme Crunch-Time und dann ganz schöne Ferien.
Yeah, danke vielmals. Hey, es hat mir auch mega Spass gemacht. Und danke vielmals, dass du dir auch die Zeit genommen hast und mich eingeladen hast.
Danke dir.